ARD Sounds.
Wenn man spricht über Instagram oder eben über Musik, so Medien, die üblicherweise auch im Unterricht integriert werden, dass das in einem Nebensatz einfach mal auftaucht und man merkt, aha, diese erwachsene Person rastet nicht aus, sie kann dieses Wort aussprechen. Und wie Lehrkräfte damit einen Umgang finden, ist, indem sie sich selbst damit beschäftigen. Also es ist ja leider nicht Teil der Ausbildung.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Pornografie ist heute für Jugendliche so leicht zugänglich wie nie zuvor. Für viele ist das Smartphone der erste Ort, an dem sie mit Sexualität in Berührung kommen, oft lange bevor Schule oder Eltern darüber sprechen. Das stellt Eltern, Lehrkräfte und Gesellschaft vor neue Fragen. Wie gehen wir mit Pornografie um? Wie sprechen wir darüber, ohne zu moralisieren und ohne das Thema zu tabuisieren? Die Kulturwissenschaftlerin und Pornoforscherin Madita Oeming beschäftigt sich seit Jahren wissenschaftlich mit Pornografie und digitaler Sexualkultur. In ihrem Buch Porno – Eine unverschämte Analyse untersucht sie Pornografie als kulturelles Phänomen. In ihrem neueren Buch Aufgeklärt statt aufgeregt – Was Eltern heute brauchen, um ihre Kinder durch die digitale Pubertät zu begleiten, richtet sie den Blick besonders auf Eltern und zeigt, wie Gespräche über Sexualität und Pornografie gelingen können. Liebe Madita, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Madita, wenn man über Pornografie spricht, merkt man schnell, wie stark das Thema polarisiert. Für die einen ist Pornografie grundsätzlich gefährlich, für die anderen einfach Teil moderner Sexualität. Nach deinem ersten Buch 2019 gab es einen Shitstorm ausgehend von der AfD, beziehungsweise du schreibst im Buch selber davon und du schriebst auch über Anfeindungen. Wie ist es 7 Jahre später, über Pornografie zu sprechen und zu schreiben?
Es bleibt ein emotional aufgeladenes, politisch aufgeladenes, polarisierendes Thema. Also die Widerstände, die gehören zu meinem Alltag mittlerweile. Man gewöhnt sich ja zum Glück oder leider ein bisschen daran, Feinde zu haben, sich Feinde zu machen. Aber es radikalisiert mich noch immer wieder, muss ich sagen. Es motiviert mich auch in meiner Arbeit, weil ich denke, zeigt, dass es notwendig ist. Es zeigt, dass man da irgendwie einen Nerv trifft. Und insofern nehme ich das in Kauf. Aber es ist schon manchmal anstrengend.
Dein neues Buch heißt ja Aufgeklärt statt aufgeregt. Verweist das auch sozusagen auf diese Problematik? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, die Argumentation ist wahrscheinlich dieselbe wie Aufklärung in Bezug auf LGBTQ+. Du sexualisierst quasi die Kinder und du bist selber die Gefahr und nicht etwa das Unwissen darüber.
So ist es. Also dieses Narrativ oder der rechte Kampfbegriff, möchte ich sagen, der Frühsexualisierung, der greift ja doch leider um sich und weit in die sogenannte Mitte hinein, was auch immer das heute noch genau bedeutet. Und die Angst, wenn ich es weniger politisch formuliere, einfach Kinder zu überfordern, sie in irgendeiner Art und Weise zu sexualisieren, ihre Grenzen zu verletzen, die steht ganz, ganz häufig im Raum. Und leider ist sie eben oft eine Hürde dafür, ihnen das Wissen zu geben, was sie faktisch schützt. Also es ist eigentlich ironisch, dass da so eine Angst ist, sie mit Informationen zu gefährden, weil eigentlich gut zu belegen ist, dass sexuelle Bildung Gewaltprävention ist, dass Kinder, die sexuelle Bildung erfahren, seltener betroffen sind und auch seltener zu TäterInnen werden von sexualisierter Gewalt. Und ich wünschte mir, dass das breit ankommt und die Aufregung im Titel meines Buches bezieht sich vor allen Dingen einfach auf diese ganzen Ängste, die um das Thema kursieren. Da ist so viel Angst und Panik im Raum und die halte ich einfach für absolut nicht produktiv, auch wenn es reale Risiken gibt. Kommen wir gegen die auch nicht an mit Panik und Aufregung. Deswegen versuche ich immer Ruhe reinzubringen in den Diskurs.
Das hat man auch schon bei deinem ersten Buch gemerkt, Porno, eine unverschämte Analyse. Ich fand das total spannend, wie du da beispielsweise davon sprichst, wie medial bestimmte Studien dargestellt werden. So nach dem Motto, 13-Jährige schon quasi alle in Kontakt mit Pornografie. Du sagst, aber die Zahlen haben das gar nicht so hergegeben. Man hätte es auch umdrehen können und sagen, Entwarnung. Die Hälfte aller 20-Jährigen hat noch nie einen Porno gesehen. Das fand ich total erhellend, denn das zeigt ja, wie gleichzeitig dieser Diskurs auch medial aufgeladen wird. Du hast gerade von Ängsten gesprochen. Was sind denn typische Ängste in dieser eher alarmistischen Debatte?
Also, wenn wir auf Kinder und Jugendliche schauen, ist immer noch dieser Diskurs der sexuellen Verwahrlosung, der eigentlich seit den späten Nullerjahren, seitdem es kostenlose Online-Pornografie gibt, sehr dominant war. Also die Pornografisierung der Jugend, die Generation Porno, das sind so Begriffe, die da geprägt wurden, die einem immer noch sehr viel begegnen, wo man wirklich das Gefühl hat, es wurde eine ganze Generation verseucht von Pornografie. Also das hat ja so einen sehr drastischen Anteil und auch da waren die Ängste, dass es zu so einer Verfrühung führt, dass es zu einer hypersexualisierten, frühsexualisierten, ich benutze diesen Kampfbegriff jetzt bewusst, Generation führt. Und die Schlagzeilen war so, die gucken Pornos mit 13, sind schwanger mit 14, so ungefähr. Und das geben halt die Zahlen zur Jugendsexualität überhaupt nicht her. Also die sind sehr stabil. Die Generation, die mit Pornos sozialisiert wurde, ist ja jetzt schon erwachsen. Wir können schauen, wie hat sich das entwickelt. Und die Ängste dieser späten Nullerjahre haben sich einfach nicht bewahrheitet. Deswegen kann man da schon von einer Medienpanik auch sprechen. Und nichtsdestotrotz sehe ich natürlich Handlungsbedarf, sonst würde ich nicht die Arbeit machen, die ich mache. Aber die Ängste kreisen oft um eine Veränderung der Sexualität. Also der Einfluss von Porno ist eigentlich das, wo die Ängste vor allen Dingen drum kreisen. Und vielleicht in den letzten Jahren auch noch der suchtartige Charakter, was einfach zusammenfällt mit allgemeiner Unterhaltung über Mediensucht, Social Media Sucht, Handysucht. Und auch da gibt es Anteile, die berechtigt sind, aber eben auch unberechtigte Anteile.
Das ist auch interessant. Das ist ein Punkt, den du in deinem Buch nochmal stark machst, dass Pornografie nicht isoliert betrachtet werden sollte, sondern eben Teil einer umfassenden Medienbildung sein sollte. Da kommen wir auch nochmal hin. Was ich interessant finde, der Handlungsbedarf, von dem du sprichst, darüber sprechen junge Leute auch selbst. In einer Folge von Das Wissen vom 14.11.2025 spricht unter anderem Schülerin Merle darüber, dass auch in den Schulen über Pornografie aufgeklärt werden sollte. Hören wir mal rein.
Heutzutage finde ich, müsste das komplett dazugehören. Also es müsste
Ja.
Hand in Hand gehen mit der generellen sexuellen Aufklärung, auch ein Porno First Aid oder keine Ahnung, also irgendwie, dass man kommt ja wahnsinnig schnell drauf. Also dass man irgendwie auch aufklärt, auf was kommst du da schnell drauf und wie kannst du das irgendwie einordnen?
Merle ist 17 und geht auf ein Gymnasium in Berlin. Medienkompetenz im Zusammenhang mit sexueller Bildung. Das vermisst Merle an ihrer Schule. Auch ihre Freundin Yolanda kritisiert die Sexualaufklärung an ihrer Schule.
Eigentlich sollte Pornografie halt auch in den Schulen, finde ich, als Aufklärung da sein, weil halt es größtenteils ja Pornos gibt, die halt auch sehr sexistisch sind und sehr frauenfeindlich und eigentlich auch sehr erniedrigend, wo halt dann auch viele Männer denken oder halt auch Frauen, so muss Sex laufen.
Merle und Yolanda sagen, was sie über Sexualität in der Schule lernen, hängt vor allem vom Zufall ab. Welche Lehrkraft vor ihnen steht, auf welche Schule sie gehen oder in welche Gruppen sie eingeteilt werden.
Ich weiß aber zum Beispiel von der anderen Teilungsgruppe, dass es da noch ein bisschen schlimmer war, weil der Lehrer selber das so unangenehm gefunden hat, dass er einfach immer rot angelaufen ist und einfach gar nicht sich getraut hat, darüber zu reden. Also das fand ich dann irgendwie schockierend, weil ich meine, es ist irgendwie so seine Aufgabe, aber er stand dann da vor der Klasse und hat immer nur darüber geredet, was für viele Geschlechtskrankheiten es gibt und wie gefährlich das doch ist.
Was Sie über Sexualität lernen, hängt vom Zufall ab. Erstmal, das kommt mir ziemlich bekannt vor, das ist nämlich bei Medienkompetenz grundsätzlich oft so, aber kannst du das nachvollziehen und ist das auch deine Erfahrung, die du möglicherweise in Gesprächen mit Schulen machst?
Ja, also erstmal finde ich so bezeichnend, dass hier eine Lücke beschrieben wird. Das ist auch das, was mich über die letzten über 10 Jahre meiner Arbeit zu diesem Thema überall begleitet, dass das Thema ständig fehlt an Stellen, wo es eigentlich hingehört. Also sei das im Lehrplan, sei das im Filmmuseum, sei das in der Vorlesung über Mediengeschichte, sei das in der medienpädagogischen Ausbildung, der Lehrkräfteausbildung, ist es einfach nicht da, obwohl es in der Lebenswelt von Jugendlichen schon so lange präsent ist. Das ist ja keine Entwicklung der letzten 2, 3 Jahre, sondern das ist schon eine vollständige Generation. Und da, ja, wurde viel zu lange mitgewartet. Also da kann ich dem Gefühl der SchülerInnen nur zustimmen.
Aber mal, Dieter, pass auf, ich muss dir jetzt mal was sagen. Also kurz anekdotisch. Ich habe mal da ging es nicht um Pornografie, sondern ging es um was ganz anderes. Und zwar darum, dass ich gesagt habe, so nach dem Motto, ich verstehe ja, dass so viele Probleme mit Lyrik haben, aber wir sind umgeben von Lyrik, wir sind umgeben von Liedern und die Schülerinnen und Schüler sollten Lieder mitbringen, die sie in irgendeiner Weise berühren. So, und dann gab es ein paar Mädels, die haben so Lieder mitgebracht, so mit dem Thema, wenn die Welt untergeht, bin ich an deiner Seite und so konnte ich nachvollziehen. Und die Jungs haben dann so Lieder mitgebracht, wie während ich Playsee spiele, holst du mir einen runter, ich schlag dir gegen den Kopf, dies, das. Und dass die das präsentiert haben, fand ich erstmal richtig, richtig gut. Weil das gezeigt hat, okay, sie fühlen sich anscheinend in einem geschützten Raum. Sie wissen, dass ich sie dafür nicht aburteile. Aber gleichzeitig habe ich natürlich nachgefragt, also ist das jetzt ernsthaft so? Berührt dich das? Warum berührt dich das? Und dann habe ich schon gesagt, ich muss trotzdem jetzt sagen, so, ich finde das an einer Stelle so ein bisschen problematisch, habe über Misogynie und dann auch über die Anzahl der Femizide gesprochen. Ich will dir aber sagen, dass das natürlich Themen sind, wo ich total nachvollziehen kann, dass das schwierig ist, weil ich in so einer Position als Lehrkraft schon das Gefühl hatte, so, boah, das ist richtig harter Tobak. Und jeder der HörerInnen kann sich auch vorstellen, ich habe das Lied jetzt wirklich nur paraphrasiert. Also da kamen schon ein paar andere Begriffe auch vor. Ne? Mhm. Wie sollen wir das denn hinkriegen, dass Lehrkräfte, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, welche Haltung es dafür braucht, selbstbewusst, wissend und bewusst genug sind, das irgendwie auch im Unterricht zu besprechen?
Also erstmal hast du jetzt ein anderes Beispiel mitgebracht, weil du ja quasi die Schüler haben einen Primärtext, sag ich jetzt mal, mitgebracht, mit dem du konfrontiert wurdest, auf den du dich ja auch in dem Sinne nicht vorbereitet hast. Und ich finde, da geht's eigentlich um ganz andere Themen erstmal, weil das mag dir pornografisch vorkommen in vielleicht der vermeintlichen Vulgarität der Sprache oder weil da sexuelle Praktiken beschrieben wurden. Aber eigentlich ist das ja Rap. Und die Frage, wie so Kunst provoziert, wie weit sie provozieren darf, was sind Kunstfiguren und so weiter und so fort und welche Geschlechterrollen werden darin vermittelt. Also es ist eine angelehnte Unterhaltung, aber es hat für mich eigentlich gar nichts direkt mit dem Thema zu tun.
Für mich auch nicht, nur ganz kurz, dass du das nicht, genau, mir ging es nicht darum, dass das pornografisch ist, sondern mir ging es darum, dass selbst so etwas, ja, also wirklich Rap, ich kenne mich auch mit Rap ganz gut aus und so weiter, selbst so etwas ja nicht von jedem, ich sag jetzt mal, so relativ cool einfach thematisiert werden würde. So meinte ich
ja,
das.
Ja, absolut.
Eher so als Analogie, ja, sozusagen.
Ne? Nee, habe ich verstanden, die Herausforderung, die da drin steckt und auch die Sprache, die uns einfach herausfordert, weil sie nicht der Sprache entspricht, die wir uns für Unterrichtssprache wünschen. Das verstehe ich, aber darauf kann man sich natürlich anders vorbereiten. Wenn du jetzt eine Einheit, einen Projekttag oder irgendwas vorbereitest zum Thema Pornografie, dann kannst du ja Materialien mitbringen. Du hast eine Art Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu lenken, einzuordnen. Und selbstverständlich oder auch nicht selbstverständlich, deswegen sage ich es jetzt nochmal, steigt man da nicht ein mit, wir gucken jetzt zusammen 10 Minuten Porno und sprechen dann darüber, ja, gut, weil das auch gesetzlich überhaupt nicht erlaubt wäre und auch gar nicht notwendig ist, um darüber zu sprechen. Ich halte es für möglich, diese Themen zu integrieren, weil es auch gar nicht so explizit und spezifisch werden muss und auch gar nicht persönlich. Ich glaube, viele Menschen denken immer, wenn wir über Pornos sprechen, sprechen wir automatisch alle über unsere Vorlieben und müssen wir über alle möglichen Praktiken sprechen. Das muss gar nicht der Fall sein und dafür ist der Kontext Schule dann vielleicht auch nicht der richtige. Dafür sollte es andere Orte geben, wo dann wirklich über Wünsche, Ängste gesprochen werden kann. Aber im Sinne von Medienkompetenzvermittlung, im Sinne von Bewusstsein schaffen dafür, dass Pornos Inszenierungen sind, dass das Fantasiefilme sind für Erwachsene und keine Dokumentationen über Sex, keine Erklärfilme dafür, wie wir Sex miteinander haben. Darüber kann man schon sprechen und dafür gibt es auch schon ein paar Materialien von ClickSafe, kann ich hier einmal empfehlen. Das kann man sich kostenlos runterladen, Let's Talk About Porno, wo verschiedene Ideen drin sind, um das mit verschiedenen Altersgruppen anzusprechen. Und manchmal geht es auch gar nicht um das große Ganze. Ich denke, es wäre schon ganz viel geholfen, wenn dieses Wort einfach mal fällt. Wenn Jugendliche merken, da ist ein Bewusstsein bei Erwachsenen da, dass das Teil unserer Welt ist, dass das in der Aufzählung vielleicht einfach mal mitgenannt wird, wenn man spricht über Instagram oder eben über Musik, so Medien, die üblicherweise auch im Unterricht integriert werden, dass das in einem Nebensatz einfach mal auftaucht und man merkt, aha, diese erwachsene Person rastet nicht aus, sie kann dieses Wort aussprechen. Und wie Lehrkräfte damit einen Umgang finden, ist, indem sie sich selbst damit beschäftigen. Also es ist ja leider nicht Teil der Ausbildung. Und die Menschen, die in meinen Fortbildungen sitzen, machen das meistens auf eigene Kosten, in ihrer eigenen Zeit, mit ganz viel Eigeninitiative. Und das kann man natürlich nicht verlangen. Also wie immer sehe ich da einen Systemfehler, nichts, was ich den Lehrkräften vorwerfen würde, weil sie einfach nicht darauf vorbereitet werden. Aber für möglich halte ich es schon, das Wissen zu haben, sich da auch handlungssicher zu fühlen mit diesen Themen.
Das heißt aber, dass du gleichzeitig davon ausgehst, dass es noch stark tabuisiert wird.
Absolut. Also man muss sich bei dem Thema immer wieder bewusst machen, auch als Erwachsene haben wir keine Gesprächskultur über Pornografie entwickelt. Also es ist nichts, wo es nur um die Frage geht, oh, wie rede ich denn da jetzt mit Jugendlichen drüber oder wie spreche ich mit meinem Kind darüber, sondern die meisten Menschen können nicht mal mit ihren PartnerInnen darüber sprechen oder in ihren engen Freundschaften. Es ist immer noch massiv tabuisiert. Und es gibt auch viele einfach moralische Vorbehalte. Es gab gerade wieder eine Befragung, da war fast die Hälfte aller Deutschen haben gesagt, sie finden es moralisch verwerflich, Pornos zu gucken. Aber etwa 75% der Deutschen gucken Pornos, wenn ich alle Geschlechter zusammenwerfe. Also da ist einfach eine totale Diskrepanz zwischen einer Haltung oder einer formulierten Haltung und dem eigenen Handeln. Und das ist dann natürlich mit Scham und mit Schuldgefühlen verbunden. Und es gibt auch unter Erwachsenen ganz wenig Wissen darüber. Ich merke das ganz doll, selbst wenn ich sexualpädagogische Veranstaltungen mache mit MultiplikatorInnen und es geht eigentlich um Kinder und Jugendliche. Es geht die ganze Zeit auch um uns und alle haben Aha-Momente über ihre eigene Sexualität, ihre eigenen Fantasien. Also da haben wir echt noch ganz viel Arbeit zu tun, dass wir auch als Erwachsene damit einen reflektierten Umgang haben. Ich habe immer so eine lange Liste von, was bedeutet es, pornokompetent zu sein und kompetent mit diesem Medium umzugehen? Und immer, wenn wir die fertig haben, frage ich dann so, ja, wie viele von uns würden das denn von sich selbst behaupten? Und die allermeisten sagen, da bin ich noch nicht, das muss ich selbst noch dran arbeiten.
Was bedeutet es denn, pornokompetent zu sein? Ich meine, wir können ja jetzt hier keinen gesamten Workshop machen, aber was wären denn so deine Top 3 Punkte?
Gerade wenn wir auf Jugendliche schauen, da ist ja so wichtig, weil sie ja meistens viele Jahre vor ihrem ersten eigenen Sex die ersten Pornos sehen, finde ich ganz besonders den Punkt des Bewusstseins über die Fiktionalität. Also ich weiß, das sind Inszenierungen, gemachte Bilder, die gemacht wurden, um Menschen zu erregen und nicht um zu erklären, wie Sex funktioniert. Das finde ich den wichtigsten Punkt, weil wir auch sehen können, dass je klarer das Wissen darüber ist, dass das keine realistischen Inhalte sind, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich davon mich unter Druck gesetzt fühle oder ähnliches. Und das wäre vielleicht Punkt 2 oder 1a, dass ich mich nicht vergleiche mit den Körpern, die ich dort sehe, dass ich weiß, dass mein Sex nicht so aussehen muss wie der Sex, den ich in einem Porno sehe, dass mir bewusst ist, da wird ganz viel getrickst wie in einem Actionfilm, da gibt's Special Effects und die Körper, die ich da sehe, die haben ganz viel geübt, die sind Profis auf ihrem Gebiet, dass wir da so ein bisschen draufschauen wie auf einen Profisport, wo wir auch nicht uns unbedingt vergleichen mit Leuten, die in der Bundesliga spielen. Und der zweite ganz große Punkt wäre, führe mich Grenzen. Also ich kenne meine Grenzen, ich kann die kommunizieren. Wenn mir jemand etwas zeigt, was ich nicht sehen will, sage ich, ich möchte das nicht sehen. Genauso achte ich die Grenzen anderer. Also ich überfordere zum Beispiel niemanden mit Inhalten, die sie nicht sehen möchten, denn das ist einfach auf der Interaktionsebene ein großes Problem. Und diese Grenzen gelten im Digitalen, aber natürlich auch im Analogen. Also wenn ich zum Beispiel etwas ausprobieren möchte, was ich in einem Porno gesehen habe, dann geht das immer nur, wenn alle Beteiligten Lust darauf haben, Ja dazu sagen. Und ich weiß dann auch, dass sich das nicht einfach so vom Bildschirm in die Realität übertragen lässt. Und der dritte große Punkt wäre eine Sprachfähigkeit. Also ich habe die Sprache, darüber zu sprechen, was ich sehe. Ich kann mich mitteilen, wenn ich Fragen oder Sorgen habe. Und zu der Sprachfähigkeit gehören auch die Ansprechpersonen. Also ich weiß, wo kann ich mich hinwenden, wenn ich was sehe, was mich irritiert. Und das ist natürlich nicht nur von den Menschen, von den Kindern und Jugendlichen, die damit konfrontiert werden, liegt nicht allein in deren Hand, sondern auch im Umfeld. Also wird mir da Ansprechbarkeit signalisiert? Habe ich Eltern, Lehrpersonen, Erwachsene, Bezugspersonen um mich herum, von denen ich denke,
mit denen kann ich darüber sprechen. Das wären ganz wichtige Punkte.
Ich finde das total spannend. Ich habe ja gerade so ein bisschen angeteasert, dass du Pornografie in diesen großen Nexus Medienkompetenz gepackt hast. Und alles, was du gesagt hast, die Erkenntnis der Inszenierung, das Bewusstsein darüber, die Sprechfähigkeit, das sind ja alles Dinge, die spielen insgesamt bei der Medienkompetenz eine wahnsinnig große Rolle. Das Problem haben wir auch zum Beispiel mit Vergleichbarkeit noch. Das haben wir mit Beauty-Filtern und Körpern und bestimmten TikTok-Trends, wo die Mädels vor allen Dingen immer dünner werden oder die Jungs immer aufgeblasener, was ihre Muskeln angeht. Insofern, ja, kann man, glaube ich, da total gut erkennen, dass es sich eigentlich um einen großen Komplex handelt, der andererseits ja auch so schwer manchmal aus den sozialmedialen Niederungen zu holen ist. Also als du das nämlich gesagt hast mit der Überforderung, da dachte ich direkt daran, es gibt ja immer mal wieder so WhatsApp-Gruppen über Schulen hinweg. Da sind dann 600 Leute drin und irgendwie drei junge Leute wollen sich profilieren, indem sie da Hardcore-Pornos reinschieben. Ne? Und das ist gar nicht so leicht zu bemerken, wenn dann nicht jemand auch spricht. Ne?
Ja, das ist, würde ich sagen, mittlerweile der Klassiker für den Erstkontakt eigentlich, der Klassenchat oder eben ähnliche, auch schulübergreifende Gruppen. Und ich finde, das ist wichtig, das zu wissen, auch um zu wissen, dass da nicht immer eine eigene Neugierde dahinter steckt. Also ich muss einfach nur zur falschen Zeit in der falschen WhatsApp-Gruppe sein und dann werde ich mit den Bildern konfrontiert, ohne dass ich selbst schon danach gesucht habe. Und dagegen kann einen halt auch keine Filtereinstellung und nichts schützen. Also das ist in diesen Diskussionen um technische Lösungen und technischen Jugendmedienschutz, da finde ich das immer sehr wichtig, stark zu machen, dass die allergrößte Wahrscheinlichkeit für den ungewollten Erstkontakt sind immer die Peers, also die eigene Peer Group. Mhm. Das heißt, ich müsste eigentlich die digitalen Kontaktmöglichkeiten abschneiden, um das zu vermeiden. Und das wäre wieder ein ziemlich starker Eingriff in die digitale Teilhabe, weswegen ich immer wieder die Position einnehme, wir müssen sie einfach für diese Inhalte wappnen. Und der Kontakt, den ich gar nicht will, der hat auch ein hohes Potenzial zu irritieren. Wobei man auch sagen muss, dass das nicht immer ein traumatisches Erlebnis sein muss. Also das finde ich auch wichtig. Für manche löst das Ekel aus und sie finden das irgendwie unangenehm. Andere finden das total lustig. Es gibt auch einen großen Anteil, der findet das einfach langweilig und irrelevant und scrollt einfach weiter. Und das gehört so zu dem digitalen Noise, sag ich mal, was einen umgibt, weil das so kurz ist und sie klicken drauf, klicken weg und sagen, boah, es nervt, dass der immer wieder diese Pornos da reinschickt. Und das war's dann. Damit will ich das überhaupt nicht beschönigen. Das ist eine Grenzverletzung. Das ist im Übrigen auch eine Straftat. Niemand darf Menschen ungefragt Pornos zeigen, egal welchen Alters. Und Menschen unter 18 darf niemand Pornos zeigen, auch nicht andere Menschen unter 18. Also wenn 15-Jährigen Pornos schicken ungefragt, ist das faktisch eine Straftat. Also ich will es nicht schönreden, ich will nur sagen, dass diese Erfahrung sich total unterschiedlich gestalten kann und es ganz unterschiedliche Bedarfe gibt, um das dann aufzufangen. Und das ist natürlich eine ganz andere Dynamik, wenn das in so einem Peer-Group-Kontext, du hast eben schon Profilierung gesagt, das wird manchmal auch als Mutprobe genutzt. Also ganz viel frühe Pornonutzung hat überhaupt nichts mit Lust zu tun und auch nichts mit Masturbation. Das entwickelt sich meistens dann eher erst so ab 15, 16 zu dieser klassischen Masturbationshilfe. Und dann werden eben die anderen Themen wichtiger, wie verhält sich das Bild, was ich da sehe, zu meinen eigenen Erlebnissen, was fehlt alles im Porno, was zu gelungenem Sex dazu gehört, also so die Kommunikation, die Gefühlsebene, diese Dinge. Das heißt, die Bedarfe ändern sich schon auch nochmal über die Altersgruppe und wie sie dann mit Porno in Kontakt kommen. Manchmal hören wir diese Zahlen, dass wir wissen, okay, vor dem 14. Lebensjahr sehen schon viele den ersten Porno oder die Hälfte aller Jugendlichen haben schon Pornos gesehen. Und wir denken sofort an erwachsene Pornonutzung. Also wir haben dann so ein Bild vor Augen, wie 12-Jährige masturbieren zu irgendwelchen Pornhub-Videos und das verstört uns dann. Aber oft ist es eher das Setting, dass 5-12-Jährige kichernd um ein iPhone herum sitzen und gegenseitig sich versuchen zu überbieten mit der Ekligkeit von irgendwelchen Videos. Und das ist vielleicht eine irritierende Art und Weise, das umzusetzen, aber eigentlich sind das ganz normale Entwicklungsthemen der Pubertät, dass wir unsere eigene Normalität validieren möchten, dass wir zu der Gruppe dazugehören möchten. Das sind Dinge, die auch darüber abgearbeitet werden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir dafür ein Verständnis entwickeln.
Was für mich schon mal als Erkenntnis total spannend war, waren so die Punkte, die du genannt hast, von diesem überhaupt erstmal enttabuisieren. Da wissen Kinder, dass die Erwachsenen wissen, dass es sowas gibt, jetzt mal ganz blöd gesagt, hin zu diesen Erkenntnissen, was müssten wir eigentlich wissen? Und jetzt wäre natürlich die spannende Frage, wie gibt es Beispiele dafür, wie das schulisch auch schon mal thematisiert wurde? Wir kommen auch noch später zu den Eltern, kann ich direkt schon mal spoilern, aber schulisch. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich nicht ganz so einfach ist für, sagen wir mal, eine Lehrperson zu sagen, ich sehe da Bedarf, ich mache einfach mal einen Porno-Workshop. Also zumindest stelle ich mir das so ein bisschen schwierig vor und hätte da wahrscheinlich auch ein bisschen Angst vor einem Backlash. Ich meine, gut, ist klar, ne? Ich würde wahrscheinlich einen Elternbrief schicken und das erklären und auch sagen, was ich dann mache und so weiter. Aber gibt es Beispiele dafür, wie das vielleicht auch schon konzeptionell umgesetzt worden ist?
Ich sag mal anekdotische Beispiele. Also mir ist kein Beispiel bekannt, wo das wirklich institutionalisiert wäre in Deutschland. Also dass man jetzt sagt, da gibt's eine Schule, da durchlaufen das wirklich alle Klassen oder da gibt es einen externen Träger, der immer kommt und darüber spricht. Leider ist es ein Thema, was ganz häufig erst auf den Tisch kommt, wenn irgendwas passiert ist. Also es ist eine Grenzverletzung passiert, entweder in Form von Pornos wurden in den Klassenchat geschickt oder eben auch im Sinne von Share-Gewalt, also dass intime Bilder nicht einvernehmlich weitergeteilt wurden. Das sind so typische Kontexte, wo dann ein sexualpädagogischer Träger gerufen wird oder auch die Polizei. Also man muss sagen, im Moment sind eigentlich die Institution, die am meisten über Pornos an Schulen spricht, ist die Polizei. Und das ist für mich ein Problem, weil die nicht pädagogisch ausgebildet sind und natürlich kompetent sind darin, über Risiken und das Strafgesetzbuch etc. zu sprechen, aber nicht, um das pädagogisch oder sexualpädagogisch aufzufangen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir ein anderes System haben. Und natürlich ist es auch damit verbunden, so Porno-Polizei, ne? Die Polizei war an der Schule, also das ist ja auch total einschüchternd und negativ besetzt. Ich habe aber immer wieder Lehrkräfte in meinen Fortbildungen, die auch berichten oder auch hinterher berichten, dass sie sagen, ich habe es jetzt umgesetzt, ich habe jetzt eine Einheit gemacht oder wir haben in der Projektwoche einen Tag gefunden oder ich habe es in ein anderes Thema integriert. Das halte ich persönlich auch immer für am wertvollsten. Also entweder in eine Einheit zu Medienkompetenz ist angegliedert oder wenn man mehrere Gruppen hat, dass eine Gruppe sich damit beschäftigt hat und eine eben mit Instagram und eine mit was anderem. Also auch eher so ein nebensächliches Mitverhandeln, was ganz häufig produktiv ist, um es nicht so aufzubauschen. Ich habe eine ganz schöne E-Mail bekommen von SchülerInnen. Die haben geschrieben, hallo Frau Oeming, wir machen ein Projekt in der Schule zu Pornografie. Dürfen wir Ihnen eine Frage stellen? Also das fand ich auch eine tolle Eigeninitiative. Mein Eindruck ist aber, dass es im Moment ganz stark an motivierten Einzelpersonen hängt, die sich einfach trauen, die vielleicht auch eine Schulleitung hinter sich haben, die den Rücken stärkt, die an der Schule sind, wo die Elternschaft vielleicht auch offen genug dafür ist. Und genauso viele Anekdoten bekomme ich aber auch mit negativen Reaktionen, mit es wurden SchülerInnen absichtlich zu Hause gelassen, weil klar war, es soll dann um dieses Thema gehen und die Eltern wollten nicht, dass sie damit konfrontiert werden. Oder es gab Beschwerden oder man hat, was weiß ich, Bilder mitgebracht, um zum Beispiel Vulva-Vielfalt zu zeigen, also nicht pornografisches Material, was dann aber zu Hause erzählt wurde und dann als pornografisch eingeordnet wurde von den Eltern. Also es ist nicht einfach. Ich will das auch in keinster Weise herunterspielen, dass das mit Gegenwind verbunden sein kann und dass es im Moment einfach nicht die Strukturen gibt, die das automatisch auffangen. Und wo die Sexualkunde ist ja leider immer noch im Biologieunterricht verankert, was für mich auch ein Fehler im System ist, weil es natürlich Sexualität absolut reduziert auf Anatomie, Zyklen, Reproduktion. Und da müssen wir endlich raus. Es muss klar sein, da geht es ganz viel um Beziehungsarbeit, um Konsens, um Medien. Da müssen einfach größere Themen zusammengedacht werden.
gerade als du gesagt hast, Vulva-Vielfalt, das tut mir dann so leid irgendwie, weil ich dann so denke, dass genau das ist ja so wichtig, genauso wie bei Penissen oder Brustgröße oder so, dass eben der einzige oder die einzige Aufklärer eben nicht Videos sind und man die ganze Zeit dann das Gefühl hat, man ist falsch, weil anscheinend Penisse so aussehen bei Jungs jetzt, was weiß ich, und die sind ja auch alle so groß und meiner ist so klein oder so. Und bei Vulvas ja genauso, ja, die müssen irgendeinem bestimmten Standard entsprechen. Bei mir sieht's nicht so aus, also spare ich direkt schon mal auf irgendeine OP oder so. Jetzt mal ganz drastisch ausgefüllt, geht's ja immer auch darum, bei Aufklärung zu sagen, ey, du bist okay, wie du bis und das, was du da siehst, das ist, hat mir gerade schon eine Inszenierung.
Total. Und wenn ich da noch einen Satz anhängen darf, ich finde, das ist auch so unfair den Jugendlichen gegenüber, dass wir sagen, Pornos sind ab 18, ihr dürft das nicht sehen, das ist alles total problematisch und verstört euch und verzerrt euer Bild von Sexualität, aber wir bieten euch auch keine anderen Bilder von Sexualität an. So. Ja, und das finde ich, wir lassen sie einfach so alleine mit ihren total berechtigten Fragen rund um Sexualität, weil sie natürlich, wenn ich anfange, sexuell neugierig zu sein, meine eigene Sexualität zu entdecken, dann sind das die Fragen, die mich beschäftigen. Wie bereite ich jemandem Lust? Was gibt es für Stellungen? Wie sehen Genitalien eigentlich genau aus? Und wie kann man die ineinander stecken? Was bedeutet das genau? Alle reden irgendwie davon, aber nicht richtig. Wir können nicht richtig fragen. Was ist eigentlich ein Orgasmus? Wie kriege ich den? Wie klingt der? Das sind ja alles natürlich die Fragen, die sie beschäftigen. Wir beantworten sie einfach nicht. Und dann schimpfen wir, weil sie die Antworten in Pornos suchen. Und das finde ich einfach nicht fair gegenüber den total nachvollziehbaren Fragen und Bedarfen von Menschen, die sich mitten in der Pubertät befinden und gerade durch die sexuelle Entwicklung gehen.
Wir können jetzt wahrscheinlich genauso lange nochmal darüber sprechen, welche Verantwortung die Eltern haben. Die Zeit haben wir nicht mehr, aber wir haben jetzt gerade, hast du über deine Workshops gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob die nur Lehrkräfte oder pädagogisches Personal betreffen oder auch Eltern, so diese Top 3. Lässt sich das auch auf Eltern beziehen oder würdest du da sagen, da gibt's auch nochmal so 2, 3 Dinge, die wichtig sind, bevor man diesen ersten Schritt macht, weil, ich stelle mir gerade vor, da sind Leute, die hören den Podcast, sagen, ah, das hört sich total spannend an, aber ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt irgendwie anfangen soll.
Also die lange Antwort findet sich in meinem Buch. Da gibt es sehr viele Tipps.
Ja, kommt alles in die Shownotes auch noch.
So, genau. Ja, wie fange ich an, mich da beschäftige, wie eröffne ich das Gespräch? Aber es gibt ganz viele Überschneidungen auch zwischen Lehrkräften und Eltern, weil auch der erste Punkt ist, erstmal mich selbst damit beschäftigen, mich auch fragen, welche Rolle spielt das eigentlich in meinem Leben, welche Vorbehalte bringe ich mit zu diesem Thema, was weiß ich tatsächlich? Und versuchen, die eigenen Ängste runterzuschrauben, drauf zu schauen, was braucht mein Kind. Den großen Vorteil, den Eltern gegenüber Lehrkräften haben, ist, dass sie von Anfang an diese Gespräche etablieren können. Also sexuelle Bildung ist ein lebenslanger Prozess. Das fängt an, wenn ich am Wickeltisch die Genitalien meines Kindes richtig benenne. Und das ist eine Unterhaltung, die ich immer weiterführen kann und immer wieder altersgerecht erweitern kann um verschiedene Themen, so dass ich am besten schon vor der Pubertät etwas etabliert habe, worauf man aufbauen kann. Und in der Pubertät finde ich einen guten Zugang für Eltern im Austausch über den digitalen Alltag zu sein. Also das muss sich gar nicht so stark auf Sexualität oder Pornografie beziehen, sondern einfach immer wieder klar zu machen, was auch immer dir online begegnet. Ich bin da, ich bin in deinem Team. Ich nehme dir nicht sofort das Handy weg, sondern ich spreche mit dir darüber, was du brauchst, um das einzuordnen. Und wir können schauen, was können wir vielleicht machen, um das zu vermeiden, wenn das eine schlechte Erfahrung war. Das heißt, das sehe ich eher in so einer medienbegleitenden Rolle. Und für Eltern und Lehrkräfte ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, sie bleiben wichtig. Ich höre ganz oft so einen Satz von, ja, das lernen die jetzt eh alles online, die brauchen uns überhaupt nicht mehr und das stimmt einfach nicht. Also alle Befragungen zeigen ganz deutlich, dass Eltern und Lehrkräfte die wichtigsten Ansprechpersonen bleiben, wenn es um sexuelle Aufklärung geht, weil die eben auch Vertrauenspersonen sind, einen moralischen Kompass darstellen und das Internet in seiner Vielfalt an Informationen auch manchmal überfordernd sein kann. Und deswegen ja, auch immer wieder der Appell, dieser Rolle gerecht zu werden, das ernst zu nehmen und einfach ansprechbar zu sein für diese Themen.
Zum Schluss, du hast selber gesagt, dein letztes Buch richtet sich explizit an Eltern. Wir hatten ClickSafe. Gibt es für Eltern nochmal explizit auch was, wo man sich ansonsten noch informieren kann?
Es gibt verschiedene Anlaufstellen. Also ich finde zum Beispiel auch Frag Zebra von der Landesmedienanstalt oder auch YouPort sind verschiedene Portale, wo man sich wirklich gut durchklicken kann, Informationen findet oder auch Instagram-Accounts, denen man folgen kann. Es gibt schon mittlerweile einiges an Möglichkeiten, wenn man möchte, sich auch zu informieren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das auch selbst zutraut und nicht direkt erschlagen davon fühlt. Das ist machbar in kleinen Schritten und auch die Gespräche können in kleinen Schritten passieren.
Das finde ich zum Abschluss nochmal gut. Kleinschrittigkeit vor, ich traue mich gar nicht, tabuisiere oder ganz im Gegenteil, bin panisch oder alarmistisch.
Absolut.
Pornografie ist Teil der digitalen Realität vieler Jugendlicher. Die entscheidende Frage ist, wie Erwachsene damit umgehen in Schule und Familie. Darüber habe ich heute mit Madita Oeming gesprochen. Madita, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke dir.
Wir haben noch einen Tipp für euch. Das Wissen. Der SWR-Podcast bringt täglich eine halbe Stunde gründlich recherchierte Hintergründe zu euch über die unterschiedlichsten Themen. Das Wissen spricht mit Menschen, die sich auskennen, reist an die wichtigsten Schauplätze und sammelt so Erkenntnisse, um sich den drängendsten Fragen von heute, gestern und der Zukunft zu stellen. Passend zum heutigen Thema möchte ich euch besonders diese Folge empfehlen. Penis, Vulva, Sex. Wie frühe Aufklärung Kinder schützt. Sexualpädagogik ist inzwischen ein hochpolitisches Thema. Gegner früher Aufklärung kritisieren die angebliche Frühsexualisierung von Kindern. Gibt es die wirklich? Die Forschung zeigt, Kinder können schon früh verstehen, was in ihrem Körper passiert. Und dieses Wissen kann sie stärken und vor Missbrauch schützen. Den Link zu dieser Folge stellen wir euch in die Shownotes. Das Wissen findet ihr täglich in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Impulse habt, könnt ihr auch eine Mail schreiben. Und zwar an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.